Gesegneten Sonntag zusammen. Wieder so angenehm, in eurer Mitte zu sein. Ich habe mir gerade noch die Liste geben lassen von den Liedern, die gerade gesungen wurden, weil ich der Überzeugung bin, dass der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, viele dieser Inhalte enthält oder kulminiert, konzentriert. Dieser Text wird den allermeisten sehr, sehr gut bekannt sein und wahrscheinlich auch sehr für die meisten sehr beliebt sein. Um welchen Text es geht, dazu gleich ein paar Takte mehr. Zunächst einmal darf ich euch ein paar Grüße weitergeben. Einmal von der Bibelakademie, also ich mache das mal, an der ich zu einem Teil arbeiten darf. Gestern noch, jetzt hat er weitergeklickt, schon fast verraten. Die erste Folie, vielleicht könnt ihr mir auch gerne helfen. Ja, die erste Folie mit den vielen Grüßen und Segenswünsche. Jawohl. Einmal links, das ist die Bibelschule Bonn. Wir durften gestern noch ein Wochenende an der Wochenbibelschule durchführen in Gifhorn, also zwischen Hannover und Wolfsburg. Also viele Grüße vom Schulleiter Heinrich Derksen, Bruder Heinrich Derksen, für die Akademiker, Professor Dr. Heinrich Derksen, wie man sagen möchte, einfach Nachfolger Jesu. Und von dem Bundesleiter des BFTG, da darf ich zum anderen Teil arbeiten im Bereich der Nachwuchsförderung, Ausbildung von Nachwuchsleitern, also geistlichen Nachwuchsleitern, das Einsetzen von Nachwuchsleitern. Das heißt, viele, viele Grüße, viele Segenswünsche an euch. Ja, der Bundesleiter heißt Heinrich Klaassen. Wir haben also einige Heinrichs. Eine Zeit lang gab es sogar drei Heinrichs in der Leitung. Ja. Einige sprachen schon von der Drei-Heinrichkeit. Ja. Erstaunlicherweise, aber das nur so am Rande, kommt es jetzt zu einem Wechsel, also Generationswechsel auch in der Bundesleitung. Und wir befinden uns jetzt mit drei Jakobs im Kernleitungsteam. Ja. Das Gute ist, man trifft immer irgendeinen Jakob. Die Frage ist nur, ob das dann der richtige ist. Ja, so kann auch dann Generationswechsel auch ein Wechsel von Namen sein. Ja, wie gesagt, beschäftigen wir uns heute mit einem Text, bei dem ich zutiefst davon ausgehe, dass es ein sehr, sehr zentraler Text ist. Also im Grunde genommen ein zentrales Gebet. Ja, sogar das einzige Gebet in der Bibel, im Neuen Testament, das ausdrücklich zum Nachbeten weitergegeben wurde. Kein anderes Gebet wurde den Christen, also Nachfolgern Jesu, ausdrücklich zum Nachbeten gegeben als dieses, nämlich das sogenannte Vater unser oder unser Vater. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Lieder und eigentlich auch alle Lehren Jesu über das Reich Gottes sich im Vater unser konzentrieren. Konzentrieren, tatsächlich. Das ist die These, die ich zu Beginn aufstelle. Und daher enthält dieses Gebet, Vater unser, eine goldene Zeile nach der anderen. Eigentlich einen goldenen Satz, eine goldene Wahrheit nach der anderen. Und wir stellen fest, dass vielleicht in einigen Kreisen das Vater unser manchmal wie so eine Art religiöse Übung oder vielleicht Zauberformel verwendet wird. Ja, so bete fünfmal das Vater unser und die Bauchschmerzen sind weg. Ja, das ist vielleicht so die eine Seite oder wie gesagt, man kommt in so ein religiöses Training rein, man denkt da gar nicht mehr so tiefgründig drüber nach. Und in anderen Kreisen, das stellen wir auch fest, kommt das fast gar nicht vor. Ja, dabei leitet Jesus dieses Gebet so ein, an seine Jünger adressiert, so sollt ihr beten. Ob das jetzt buchstäblich ist oder vielleicht auch einfach inhaltlich, ja, vom Kern her, als Orientierung dient, sei dahingestellt. Ja. Wenn jemand jetzt sagt, okay, muss ich mich wirklich an jedes Wort halten? Ich denke, der Inhalt ist sehr, sehr entscheidend. Der Inhalt dieses Gebets, das Jesus seinen Jüngern mitgibt, ist so, so heilsam. Deswegen nennen wir diese Predigt die Vater-Kind-Kur, ja, die Vater-Kind-Kur für die Nachfolger Jesu. Wer kennt denn die Mukiku? Das ist die Mutter-Kind-Kur. Ja, meine Frau durfte jetzt nach 4 Kindern zum ersten Mal in den Genuss auch wirklich dieses Geschenks kommen. Ja, da dürfen ab und zu auch Väter mitfahren, ab und zu kommen auch welche mit. Manchmal verwechseln sie es vielleicht mit Kur und Urlaub. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ist ja schließlich Kur und Klinik. Auf jeden Fall geht es eigentlich darum, dass diese Zeit eine heilsame Zeit ist für die Mutter, innerlich und äußerlich. So, das ist der Gedanke dahinter. Deswegen nenne ich auch diese Predigtreihe, die Vater-Kind-Kur, weil hinter diesem Gebet, davon bin ich fest überzeugt, genau diese heilsame Wirkung steht. Und zwar in jeder Zeile. In jeder Zeile. Und wir werden das gleich sehen. Allein schon der erste Teil des Vaterunser heilt die Beziehung und ordnet die Beziehung zum Vater. Ja? Und wenn wir die Lieder anschauen, zum Beispiel Herr, dein Name sei erhöht, zu welcher Zeile würde es passen? Ja? Dein Name werde geheiligt. Dein Name sei erhöht. Falls sich jemand gefragt hat, wir schauen uns gleich die Zeile etwas näher an. Würdig und herrlich ist das Lamm, geht genau in die Richtung, schlägt sozusagen genau in dieselbe Kerbe. Hey, ich komme zu dir, ich schütte mein Herz bei dir aus, ja? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch das letzte Lied, du hast Erbarmen, ja, steht genau auf dieser Linie, inhaltlichen Linie. Also man könnte noch viel, viel mehr dazu sagen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass jede Kernaussage über das Reich Gottes, die von Jesus kam, Platz findet in diesem konzentrierten Gebet. Sozusagen in diesem Gebet werden die Kerninhalte der Evangelien und des Evangeliums, des Reiches Gottes, wie in auf eine sozusagen Butterbrotdose zusammengedrückt. Ja? Also wir schauen uns das gleich genauer an. Zunächst mal, wie beginnt denn dieses Gebet? Einmal mit dem Wort Vater, unser im Himmel. Hier geht es zunächst mal um eine Anrede und in dieser Anrede steckt schon Anbetung. Da steckt schon Anbetung. Warum das so ist, das schauen wir uns gleich näher an. Entscheidend ist, und damit möchte ich erstmal einleiten, an wen ist dieses Gebet eigentlich adressiert? Wem gibt Jesus dieses Gebet eigentlich mit? Ja, ich weiß, man kommt vielleicht gleich so in den Gedanken, okay, vielleicht grenzt mir jetzt jemand ein oder grenzt mir jemand aus. Aber so macht das nun mal Jesus. Er gibt dieses Gebet, er wirft dieses Gebet nicht einfach in die Menge. Ja, wie so vielleicht so ein Traktat einfach in die Menge werfen. Ja, sondern Jesus macht das so, dass er es bestimmten Personen gibt. Ja, aus einem bestimmten Grund. Und zwar für die eben Gott der Vater ist. Ja? Und das sehen wir hier eindeutig, nämlich er schaut seine Jünger an und sagt, so sollt ihr beten. Wer sind das? Sind das wirklich die Jünger? Können wir das zu 100% sagen? Ja, wir können das gerne in der Bibel nachschauen. Wie beginnt denn Jesus diese Schulungseinheit? Übrigens, das Wort Bergpredigt ist ja, vielleicht nicht ganz so treffend, denn eigentlich lesen wir hier etwas von einem Lehren. Predigt ist eine öffentliche Verkündigung des Evangeliums, der Botschaft. Hier befinden wir uns eigentlich in einer Lehreinheit, einer Schulungseinheit. Heute würden wir sagen Coaching. Ja? Und das ist die längste sozusagen Coaching-Einheit an einem Stück, die wir überhaupt im Neuen Testament, also in den Evangelien finden. Also sehr intensive Lehreinheit. Und diese beginnt mit dem ersten Vers, und zwar Matthäus Kapitel 5, Vers 1, ja? Bergpredigt. Kapitel 5 bis 7 und damit beginnt eben, also mit dem ersten Vers, 5, Vers 1, mit diesem Satz, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und dann hieß es weiter, und er lehrte sie. Ja. So, und diese Jünger spricht er an, so sollt ihr beten. Das heißt, wie gesagt, dieses Gebet ist ein konkretes Werkzeug für eine bestimmte Adressatengruppe, und zwar für die Nachfolger Jesu. Nachfolger Jesu. Also dürfen das Gebet alle beten? Natürlich. Die Frage ist nur, ist Gott für diesen Menschen der Schöpfer oder ist Gott für diesen Menschen der Schöpfer und Vater? Und hier kommt Jesus ins Spiel. Denn laut Galater, Kapitel 3, 26, wir können gerne diese Bibelstelle lesen, und die Bibel ist da sehr eindeutig und belegt es mehrfach, ja, Galater, Kapitel 3, Vers 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Da steht kein Punkt, Komma, weil ihr an Jesus Christus glaubt. und mit ihm verbunden seid. Ja. Also hier wird eine Bedingung genannt. Deswegen kam ja Jesus, um die Beziehung zwischen Menschen und Gott zu ordnen. Das ist der Grund der Menschwerdung Jesu. Das ist der Grund seines größten Geschenks, nämlich seiner Lebenshingabe, der Erlösung von Menschen und der Wiederherstellung der Beziehung zum Schöpfer und dieser Schöpfer eben durch ihn zum Vater. Das nur mal so vorgeschaltet. Ganz entscheidende Wahrheit, denn so vielleicht, ja, im ersten Moment vielleicht Dramatisches klingt, dahinter steckt aber eben die Wahrheit. Gott ist für alle Menschen der Schöpfer, aber er ist nicht für alle Menschen der Vater. Er ist nicht für alle Menschen der Vater. Er möchte sein. Und deswegen ist Jesus so entscheidend. Und deswegen brauchen Menschen dieses Evangelium. Die Jesus nicht kennen, sollten unbedingt von Jesus hören. Denn das macht am Ende den alles entscheidenden Unterschied. Jesus schaut an einer Stelle seine Jünger an und sagt, über diese bestimmte Dinge braucht ihr euch gar nicht so sehr zu freuen. Da ging es um Wunderzeichen. Das sind sehr gute Sachen. Ja, aber Lukas 10, 20 sagte, freut euch viel mehr, freut euch, schaut seine Jünger an wieder, viel mehr, dass eure Namen im Buch des Himmels geschrieben stehen, dass Gott für euch Vater ist und ihr Kinder seid. Ganz, ganz wichtige Wahrheit, auch was den Punkt Identität angeht eines Christen, dass er weiß, Gott ist nicht nur Schöpfer, sondern auch wirklich Vater für mich. Und er möchte für alle der Vater sein. Ja, deswegen heißt es auch in Johannes Kapitel 1, Vers 12, dass alle, die ihn, die Jesus aufnahmen, alle, die an seinen Namen glaubten, bekamen das Vorrecht und die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Also wir könnten noch einige Bibelstellen dazu sagen. Und das ist nochmal so ein ganz, ganz entscheidender Punkt für uns, ins Bewusstsein zu rufen. Deswegen brauchen Menschen das Evangelium, damit eben Gott für sie nicht nur der Schöpfer ist, sondern wirklich auch der himmlische Vater. Und dieses Gebet sich dann auch voll entfalten kann. Dieses Gebet, wie ich sagte, wurde wie folgt aufgebaut. Und in meinen Augen ist sowohl der Aufbau heilsam, als auch jede Zeile heilsam. Und der Aufbau sieht so aus. Das Gebet beginnt mit einer Anrede, beziehungsweise eigentlich einer Anbetung. Das erste Wort im Griechischen Vater tatsächlich, nicht unser Vater, sondern Vater, unser, ist wie ein Türöffner. Ja? Wenn ich zu Gott komme, nicht nur als einem Gott, sondern zum Vater. Und wie sagt man schön, weil Gott Gott ist, kann er Gutes tun. Und weil er Vater ist, möchte er Gutes tun. Darüber hinaus steckt hinter diesem Wort, diesem Bild vom Vater und Kind, der Hinweis, dass es sich hier um die engstmögliche Beziehung handelt. Das heißt, ein Nachfolger Jesu ist mit dem himmlischen Vater engstmöglich verbunden. Denn in diesem dieser Verwandtschaftslinie zwischen Vater und Sohn oder Tochter, Mutter und Tochter und Sohn, gibt es keinen Verwandtschaftsgrad mehr. Damals hatte das eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Heute genauso, dass wir sagen können, zwischen Gott, Vater und dem nachfolgenden Jesus, seinen Kindern, da passt kein Blatt zwischen. Sie sind engstmöglich mit dem Vater verbunden. Was für eine Wahrheit, was für eine Realität, was für ein intensives Vertrauensverhältnis. Darüber hinaus dürfen natürlich Christen wissen, das schauen wir gleich gemeinsam an, dass sie eben keine Einzelgänger sind. Denn es geht um einen Vater, der unser Vater ist. Ja? Insofern beugt Jesus hier auch schon das Solo-Christentum sozusagen vor. Ja? So Alleingänge und auf diese Weise vielleicht eine gewisse Isolation und so weiter. Hier dachte Jesus von der Einheit seiner Jünger her. Aber jetzt erstmal, so um den Aufbau abzuschließen, im ersten großen Block, nach dieser Anrede und Anbetung, dazu gleich noch ein paar Worte mehr, setzt Jesus nicht mit den Nachfolgern ein und mit den Bedürfnissen der Nachfolger. So nach Motto, ja, dass die Nachfolger denken, okay, zuerst komme ich im Gebet, dann komme ich, dann lange nichts und dann kommt jemand anders. Ja. Sondern dieses Vater unser beginnt mit dem Vater. Und zwar, was sich eigentlich der Vater wünscht. Und ob die Nachfolger auf den Vater hören. Manchmal fragen wir uns, erhört Gott eigentlich unser Gebet? In der ersten Zeile des Vater unser geht es eigentlich darum, hören wir eigentlich auf Gottes Wünsche? Und im zweiten Teil geht es um uns. Der zweite Teil wird auch noch kommen. Nur der erste Teil darf nicht übersprungen werden. Und da geht es darum, was sich eigentlich der Vater wünscht und ob die Nachfolger Jesu seine Wünsche hören und ernst nehmen. Der größte Kampf eines Nachfolgers Jesu ist die erste Zeile, die zweite Zeile, die größte Sehnsucht eines Nachfolgers Jesu, dein Reich komme. Ich sage jetzt schon, auf die Punkt 2 und 3 werden wir heute nicht, also eigentlich nicht eingehen können. Wir gehen auf die erste Zeile ein, der größte Kampf, und auf die erste Zeile der Wir-Bitte. Da gehen wir auch drauf ein, damit es einen Ausgleich gibt. Eine Zeile für den Vater, eine Zeile für uns. Ja, die größte Kraft eines Nachfolger Jesu. Unser tägliches Brot gibt uns heute, das schauen wir uns gleich an. Die größte Freiheit und die stärkste Führung. Also hinter jedem Punkt steckt eine Zeile im Vater Unser. Und ja, im Prinzip wird das Vater Unser dann nochmal mit Anbetung abgeschlossen. Dein Reich, deine Kraft, deine Verherrlichung und deine Herrlichkeit und so weiter. Auf jeden Fall, jetzt geht es erstmal für uns darum, wir schauen uns eine Zeile aus dem ersten Block an, die sich der Vater wünscht, und eine Zeile, weil es sonst zeitlich zu umfangreich wäre, aus dem zweiten Block, was die Nachfolger Jesu sich wünschen oder wie der Bedarf, wie sagen, oder das Bedürfnis eigentlich der Nachfolger Jesu aussieht. Übrigens, wenn wir mit der ersten Zeile fertig sind, machen wir eine kleine Pause, in dem Sinne, singen ein schönes Lied, ja, und dann kommen wir zum zweiten Teil über. So, gehen wir zum zweiten Teil über. Noch einmal, so beginnt das Gebet. Vater, an die Nachfolger Jesu, steht für die engstmögliche, liebevolle und respektvolle Verbindung zwischen Nachfolgern Jesu, Kinder Gottes, durch Jesus. Unser steht für Familie und Einheit. Wie ich sagte, es ist kein Einzelgänger-Christentum. Das pflanzte Jesus, diese vorbeugende Maßnahme pflanzte Jesus bereits ins Vater Unser ein. Und das Wort im Himmel, und da steckt dieses anbetende Element, im Griechischen finden wir eigentlich die Pluralform, tatsächlich, dort steht nämlich in den Himmeln. Wenn das jemand schon mal erforscht hat, gesehen hat, vielleicht sich überrascht hat, warum steht er in den Himmeln? Weil der Vater eben Gott ist und kein Bereich des Himmels ihn eingrenzen kann. Gott lässt sich nicht eingrenzen. Und deswegen steht dort die Pluralform. Und damit könnte man sagen, Gott, unser himmlischer Vater, sitzt auf dem himmlischen Thron. Und er ist eben Gott. Ja? Er ist derjenige, der die höchste Macht hat und ihm die größte Ehre zukommt. Ja, deswegen ist er der Vater unser in den Himmeln. Er ist der, der auf dem himmlischen Thron ist, er allein. Und aus dieser Anbetung ja, heraus geht es in dieses Gebet, ja, sozusagen durch diese Tür, dass Gott eben Vater und Gott eben ist. Ja. Die erste Zeile, wie gesagt, haben die befasst sich eigentlich mit dem größten Kampf eines Nachfolgers Jesu. Unfassbar, oder? Wir kennen einige Lieder, die berechtigterweise betonen, dass sein Reich kommt. Ja, lehrt Jesus auch. Dass sein Wille geschieht, lehrt Jesus auch. Die Zeile aber, dein Name wäre geheiligt, das ist der erste Wunsch des Vaters. Der erste Wunsch des himmlischen Vaters ist, dass sein Name geheiligt wird. Wird nicht selten irgendwie, also bleibt ein bisschen unterbetont, unterbelichtet, vernachlässigt. Dabei liegt darin der erste Wunsch des Vaters, dass sein Name geheiligt wird. Was hat das zu bedeuten? Das schauen wir uns gleich näher an. Frage an uns, gerne auch vielleicht kurz so in diesen Grüppchen bewegen, also Tischgruppen. Wie reagiere ich, wenn Menschen negativ über mein... das war die erste Frage. Ja, wie reagiere ich, wenn Menschen negativ über meinen Namen sprechen? Also hier geht es nur um den Namen. Ja, Jakob zum Beispiel, mein Vorname. Ja, wie reagiere ich darauf, wenn jemand sagt, boah, der Name gefällt mir gar nicht. Ist zwar ein biblischer Name, in Klammern, aber der ist so gar nicht meins. Ne? Wie konnte die eigentlich immer so einen Namen geben? Wie reagieren wir, wenn jemand einfach unser Name nicht gefällt? Wäre das okay, so für jemanden, oder? Sagt, ja, man kann ja, gibt ja mehrere Geschmacksrichtungen, kann schön finden, weniger schön. Ich muss sagen, ich habe mich eine Zeit lang sogar selbst über diesen Namen geärgert. Damals, als ich jung war, war ich einer der, wahrscheinlich alleine, der Jakob hieß. Ja. Die allermeisten hatten damals moderne Namen, ja, damals irgendwie Leon, ja, Tim, also solche kürzere Namen. Bei mir war das so, ich habe dann meine Mama gefragt, Mama, warum habt ihr mir den Namen gegeben? Ja, dein Opa hat sich den Namen gewünscht. Ich so, ja, das erklärt einiges. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem war das für mich schon irgendwie ein Moment, wo ich sagte, ja, okay, man muss ja den Namen auch nicht schön finden. Bis ich natürlich untersucht habe, irgendwann im Studium, was dieser Name eigentlich bedeutet, nämlich der Fersenhalter. Ja, also jemand, der eigentlich abhängig ist, in dem Fall abhängig ist von Gott. Ja, er möchte verbunden bleiben. Ja. Jakob ist nochmal eine eigene Geschichte. Er hat das versucht, menschlich immer wieder zu lösen, sich sozusagen Segen zu ermogeln, ja, bis ihm dann der Name gegeben wurde, Israel, Gott kämpft für dich. Ja, versuch nicht selbst an den Segen zu kommen. Okay, kurzer Ausflug zu meinem Namen. Aber ich denke, für die allermeisten wäre das noch verkraftbar, wenn jemand sagen würde, okay, ja, es gibt verschiedene Namen und einige klingen schöner, andere weniger schön, wie auch immer, schönere Bedeutung, die andere. Da kann man noch vielleicht so drüber verkraften. Aber wenn ich die zweite Frage stelle, wie reagiere ich, wenn Menschen negativ über mich als Person sprechen? Ja, zum Beispiel vielleicht, wenn man an einem Tisch sitzt und hört, nicht nur, dass jemand sagt, oh, der Name Jakob gefällt mir nicht so sehr, ne? Sondern der Jakob, der hat aber dieses und jenes gemacht und das war so schlecht und das war daneben und wie auch immer. Wie reagiere ich dann, wenn Menschen negativ über mich als Person sprechen? Warum sage ich das? Weil die erste Zeile im Vaterunser lautet, dein, also Vater, du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und jetzt stellt sich die Frage, geht es einfach nur darum, dass jemand den Namen Gottes schön findet oder weniger schön? Name, Yahweh, JHWH, ich bin der Ewigseiende, ich bin wirklich Gott, ich brauche nichts, um zu leben, ich brauche kein Krafttraining, brauche keine Gurken auf den Augen, keine Wellness, keine Massage, keine Regeneration. Ich bin. Und weitergedacht, ich bin auch für dich da und ich bin mit dir. Also sehr, sehr tiefer Beziehungsname, Bundesname, wie Gott sich selbst vorstellt in 2. Mose 3,14. Nur trotzdem könnten wir sagen, ja, bei Namen könnte man sich ja noch streiten. Nur das Ding ist, bei Gott ist der Name Programm. Name entspricht seinem Wesen. Das heißt, was diese Zeile hier meint, meint nicht einfach nur, ob jemand einen Namen gut findet oder nicht, ja, sondern wie jemand mit Gott umgeht. Und zwar nicht irgendjemand, sondern wie Nachfolger Jesu mit Gott umgehen, mit ihrem Vater. Das ist der erste Herzenswunsch des Vaters. Wie gehen eigentlich Nachfolger Jesu mit dem Vater um? Und hier wünscht sich der Vater, dass sein Name geheiligt wird. Wenn wir in das Alte Testament schauen und uns fragen, umgekehrt, wo wurde denn Gottes Name entheiligt oder entehrt oder in den Dreck gezogen? Wir merken, wie tief eigentlich die erste Zeile ist. Ja? Und wir fragen uns, Vater, wo wurde denn dein Name entheiligt? Dann sehen wir es, es war gar nicht der Punkt, dass Personen, die nicht zu seinem Volk gehörten, über ihn spotteten. Ja? Beleidigten. Wir kennen es vielleicht auch jetzt in unserer Gesellschaft, dass Gottes Name in dem Sinne auch nicht würdevoll oder zumindest nicht ernst gemeint gebraucht wird. Ja, um Gottes Willen, wir kennen es als mein Gott. Ja. Gerade im Fußballspielen hören wir das immer wieder. Wenn jemand irgendwie nicht rechtzeitig den Ball abgibt, dann ruft der Nächste, mein Gott, spiel doch eher den Ball ab. Ja. So, das heißt, das ist nun mal so eine eigene Geschichte für Menschen, die letztendlich eigentlich mit Gott gar nicht reden möchten. Übrigens können wir da auch ein bisschen gegensteuern und einfach mal beim Training sagen, einfach mal den Namen einfügen der Person. Ja? So mein Jakob, ja? Spiel doch mal den Ball eher ab. Ja? Das ist interessant, wie die Person dann so ins Nachdenken kommt. Oder ich sage dann manchmal, ey, ja, Gott hört zu. Du hast gesagt, mein Gott. Ja? Er hört zu, sprich mit ihm. Ja? Das heißt, man kann da natürlich anknüpfen, aber im Grunde genommen, was diese Zeile hier meint, sie adressiert sich eben an Nachfolger Jesu. Die wissen eigentlich, wer der Vater ist. Ja? Schöpfer Gott, durch Jesus Christus zu ihrem Vater geworden. Mit dem Heiligen Geist begabt. Das heißt, die wissen eigentlich, wer er ist. So, und vom Alten Testament her wissen wir, dass Gottes Name am meisten entehrt wurde. Wenn sein Volk, also die zu ihm gehören, anfingen, natürlich schlecht über ihn zu reden, schlecht über ihn zu denken, aber vor allem anfingen, ihr Herz zu teilen. Also wir sprechen vom Bundesbruch. Wenn sie sich entschieden haben, statt für Gott, für Götzen, statt für Gott, für Gold, für Unmoral. Das tat, menschlich gesprochen, Gott richtig weh. Und da hieß es, und sie entehrten ihn, ja, weil sie untreu geworden sind. Das enthält die erste Zeile des Vaterunser. Sein Name wäre geheiligt. Das heißt, ich als Nachfolger Jesu stelle mir sofort die Frage, wie wird denn dein Name entheiligt? Und ich komme zu dem Ergebnis, sein Name wird entheiligt, wenn ich untreu werde, wenn ich mein Herz teilen lasse. Ja, schönes Lied übrigens auch, gib mir ein ungeteiltes Herz, schenk mir ein treues Herz. Andersrum formuliert, durch keine andere Herzenshaltung wird Gott mehr geehrt als durch ein Herz, als ein treues Herz. Das kennen wir übrigens aus zwischenmenschlichen Beziehungen genauso. Wie kann ein Ehemann seine Frau am meisten würdigen? Ja, durch ein treues Herz, durch ein ungeteiltes Herz. Natürlich kommen dann Fähigkeiten und so weiter und so fort dazu. Aber in allererster Linie, was bringt eine Beziehung, wenn sie von Untreue und Bruch gekennzeichnet ist, von Vertrauensbrüchen? Was bringt so eine Beziehung? Nur Leid, nur Schaden. So tief ist die erste Zeile. Und ich kann nur uns so ans Herz legen, wenn wir das Vaterunser sprechen, einfach mal bei der ersten Zeile stehen zu bleiben. Und sich selbst zu reflektieren davor. Gibt es Dinge, Gott, wo ich wirklich deinen Namen gar in Dreck ziehe? Übrigens, und das war dann die Konsequenz, wenn das Volk Gottes untreu wurde, dann beobachteten die anderen Völker, die Nachbarvölker, Gottes Volk und sagten, so wie ihr lebt, so muss Gott sein. Das ist dann die Schlussfolgerung. Das ist sozusagen dann die logische Konsequenz, dass Gottes Name auch noch durch die anderen in Dreck gezogen wurde. Aber eigentlich begann es sehr oft mit einem untreuen Herzen seines Volkes und eben seiner Nachfolger. Und hier sprechen wir nicht von einem einmaligen Versagen oder so, sondern wir sprechen hier von einer planmäßigen Untreue. Ja, fortwährenden, einem abgestumpften Gewissen. Und gegen diese Entwicklung arbeitet diese erste Zeile des Vaterunser. Sie berührt die Beziehung zu Gott heilsam und ordnet die Beziehung sofort, in der ersten Zeile, das wünscht sich der Vater, dass die Beziehung zu den Nachfolgern Jesu geordnet ist. Und alles, was sich zwischenschieben möchte, ja, zwischen diese engstmögliche Beziehung, diese engstmögliche Verbindung, soll durch die erste Zeile freigepustet werden und weggepustet werden. Ja, dass sein Name geehrt wird. Das sehen wir sehr schön hier. Ja. Wie wir gesagt haben, dein Name heißt, Gottes Name ist sein Wesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, und da wird beschrieben, was dieser Gott für diese Person getan hat, der mich erlöst hat und so weiter aus der Krankheit. Das heißt, Gottes Name ist immer auch Wesen. Ja. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also hier ist eine parallele Aussage, in der der Name Gottes eben auch für bestimmtes Wesen und Werke steht. Also wie gesagt, der Name Gottes ist hier Programm und es ist ein Bundes- und Beziehungsname durch das Volk Gottes, die Nachfolger Jesu. Also ohne jetzt, das ist nur mein eigenes Thema, Israel und die Gemeinde, also neutestamentlich würde ich es einfach sagen, das Volk Gottes. Und geheiligt heißt eben geehrt durch ein treues, ungeteiltes Herz von Nachfolgern Jesu. Und deswegen kommen wir zu dem Rückschluss, dass in dieser Zeile es um den größten Kampf jedes Nachfolgers Jesu geht. Jedes. Und das ist der Kampf, es ist der Kampf um seinen Herzensthron. Gott oder Götzen. Und aus dem heraus entwickelt sich alles andere. Übrigens die anderen Zeilen. Mein Reich oder sein Reich. Mein Wille oder sein Wille. Hochinteressant, wie heilsam dieses Gebet ist. Was für eine Vater-Kind-Kur, die damit beginnt, die Beziehung zum Vater in Ordnung zu halten. Immer wieder neu zu ordnen, zu reflektieren, zu überlegen, intensiv zu beten. Gott, gibt es Dinge, die sich eingeschlichen haben in mein Herz und die eventuell es irgendwann auslösen könnten, dass ich wirklich, dass mein Herz geteilt wird, dass mein Herz und die Treue meines Herzens gebrochen wird. Deswegen, weil die Nachfolger Jesu für den Vater wichtig sind, ist auch für den Vater wichtig, wie sie über ihn sprechen und vor allem, wie sie ihn behandeln. Einfache Logik, weil seine Kinder ihm wichtig sind, nimmt er das auch als sehr wichtig und ernst, wie seine Nachfolger ihn behandeln. So, damit haben wir dieses Gebet beschleunigt. Wie ich gesagt habe, wir kommen jetzt zu, also diesen Anwendungsteil würde ich am Ende nochmal wiederholen und mit einer Zeile ergänzen. Daher kommen wir jetzt zu dem versprochenen Lied. Und zwar erzählte ich ja beim letzten Mal auch, dass ich gerne aus Bibelversen Lieder mache. Ja, woher komme ich? Mir von diesem Gedanken oder von diesem Beweggrund her in der Abi-Phase spielte unser Mathelehrer die binomische Formel, die erste binomische Formel. Ich kenne sie bis jetzt. Ja, sozusagen singt in mir innerlich weiter. Und ich habe mich gefragt, okay, so schön die binomische Formel auch ist, ich habe sie danach, meine ich, kein einziges Mal angewandt, aber Bibelverse, die biblischen Wahrheiten, die brauche ich jeden Tag. Wie wäre es, wenn wir aus Bibelversen einfach Lieder machen? Ja? Und so besteht das nächste Lied. Also ich habe zwei Lieder schon mitgebracht. Einmal dieses Komm, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Oder auch zur Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute. Heute ein Lied, das ich eigentlich so als einen kleinen Schutzmechanismus für alle Prediger, aber natürlich alle Nachfolger Jesu, irgendwann geschrieben habe. Und zwar für mich immer wieder sicherzustellen, für mich persönlich als Prediger, dass die Predigt wirklich auf dem Wort Gottes aufbaut. Weil nur diese Predigt, die auf der Kraft, auf dem Wort, auf dem Geist Gottes aufbaut, sie hat eine göttliche Wirkung. Ja, sie führt dazu, dass Menschen anfangen, an Jesus zu glauben und im Glauben gestärkt werden. Und daher dieser Vers aus Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt. Aber die Predigt, nicht aus den eigenen Gedanken, den eigenen Ansichten, sondern aus dem Wort Gottes. Und der zweite Teil, sozusagen die Bridge, die baut auf einen Vers auf in Titus 2, 1. Dort schreibt Paulus an Titus, an den jungen Leiter, dass er bei der gesunden Lehre bleiben soll. Ja? Bei dieser reinen und gesunden Lehre. Das heißt, hier verbinde ich zwei Bibelverse. Und ja, ich würde sagen, wir singen mal so den ersten Teil und den zweiten Teil, dann könnt ihr gerne auch mit einstimmen, ist eigentlich nicht allzu kompliziert. Schließ mal nicht an, ne? Kann man die Gitarre hören? Oder besser anschließen? Ja, ist okay. So kommt der Glaube aus der Predigt, aber die Predigt aus Gottes Wort. So kommt der Glaube aus der Predigt, aber die Predigt aus Gottes Wort. Allein aus Gottes Wort, allein. Wir können zusammen singen. So kommt der Glaube. So kommt der Glaube aus der Predigt, aber die Predigt aus Gottes Wort. So kommt der Glaube aus der Predigt, aber die Predigt aus Gottes Wort. Allein aus Gottes Wort, allein. Du aber bleibe bei reiner Lehre, die dein Vertrauen auf Jesus stärkt. Du aber bleibe bei reiner Lehre, die dein Vertrauen auf Jesus schützt. Du aber bleibe bei reiner Lehre, die dein Vertrauen auf Jesus stärkt. Du aber bleibe bei reiner Lehre, die dein Vertrauen auf Jesus schützt. Und nochmal von Anfang. So kommt der Glaube. So kommt der Glaube aus der Predigt, aber die Predigt aus Gottes Wort.
so kommt der Glaube aus der Predigt, aber die Predigt aus Gottes Wort allein. Aus Gottes Wort allein.
Amen, amen. Möge es so sein. Ja, warum diese Absicherung, ne, durch dieses Lied, dass eine Predigt wirklich textgebunden ist, wie wir biblisch-theologisch sagen würden, rückgekoppelt ist an das Wort Gottes, weil die biblische Lehre immer überprüfbar sein sollte. Und sie ist nur dann überprüfbar, wenn sie durch das Wort Gottes, durch diese Grundlage, eben gecheckt, auf Herz und Nieren, auf Wahrheit gecheckt werden kann. Sie ist eingegeben, wie in 2. Timotheus 3,16 heißt, durch den Heiligen Geist und wird dann ihre Wirkung nicht verfehlen. Ja, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Ja, zum zweiten Teil, vielleicht hat der eine oder andere auch darauf gewartet, wann sind wir denn dran? Ja, es ging so viel um Vater und was sich der Vater wünscht. Wie gesagt, dabei geht es gar nicht so sehr einfach nur, dass der Vater sich irgendwelche Extrawünsche äußert, sondern dadurch ordnet er die Beziehung von Nachfolgern Jesu zu ihm. Denn Gott selbst ist die Treue in Person. Er wird damit keine Schwierigkeiten haben. Es ist nicht der größte Kampf für ihn, uns treu zu bleiben, sondern eher der größte Kampf für uns, ihm treu zu bleiben. Deswegen ist es auch der größte Kampf. Und ich nehme jetzt schon mal eine Aussage vorweg. Für diesen Kampf brauchen wir Mampf. Jemand sagte, ohne Mampf kein Kampf. Und darum geht es auch direkt in der ersten Zeile, die mit den Nachfolgern Jesu direkt zu tun hat. Vielen, vielen bekannt. Einige beten diese Zeile besonders laut. Ja. Unser tägliches Brot gib uns heute. Hier geht es um die größte Kraft für die Nachfolger Jesu. Jeder darf es versuchen, für sich selbst zu vervollständigen. Je voller der Magen, desto künstliche Intelligenz sagte dazu, desto langsamer das Denken. Ja. Manchmal wird es auch so beschrieben, je voller der Magen, dann zieht sich die Haut sozusagen nach unten, ja, dehnt sie sozusagen hier aus und dadurch zieht sie die Haut zusammen, deswegen werden Menschen müde, ja? nach einem guten Essen. Ja? Nur als ein Versuch einer Erklärung, geht aber in die ähnliche Richtung wie künstliche Intelligenz, das so versucht hat zu beantworten. Ja, je voller der Magen, desto gieriger das Herz. Interessanterweise spricht diese Zeile, in der es um die größte Kraft der Nachfolger Jesu geht, zugleich aber über etwas sehr Schlichtes. Denn dort heißt es nicht, unser tägliches Fünf-Gänge-Menü gib uns heute oder unser Fünf-Gänge-Menü für die nächsten 5 Jahre gib uns bitte, sondern unser tägliches Brot, wir kommen gleich noch zu diesem Wort, das ist im Griechischen gar nicht so leicht, aus dem Griechischen heraus gar nicht so leicht zu übersetzen, weil es sich scheinbar auch doppelt, ja, unser tägliches Brot gib uns heute, täglich und heute. Wir kommen gleich darauf noch zu sprechen, aber wir merken schon von vornherein, hier geht es ums Brot. Und Brot spiegelt in den allermeisten Kulturen eher ein Grundversorgungsmittel. Ja, natürlich, weltweit ist es eigentlich Luxus, aber in den meisten Kulturen steht es eben für eine gewisse Grundsicherung, ja, nicht für Luxus. Und wir kommen gleich darauf zu sprechen, womit das denn auch zu tun hat, vor allem auf der äußerlichen Ebene. Ne? Ich bin aber davon überzeugt, dass in dieser Zeile sowohl die äußerliche Ebene, also das Brot für den Körper, ja, die Kraft für den Körper, aber eben vor allem auch die Kraft für die Seele mit enthalten ist, denn diese Kraft brauchen wir für den größten Kampf zum Beispiel. Also, Vater unser, so wird diese erste Zeile, die sogenannte Wir-Bitte, ja, der Nachfolger Jesu, formuliert, unser tägliches Brot gib uns heute. So, aus dem Griechischen übertragen kann das Wort eigentlich heißen tägliches, unser überlebensnotwendiges, überlebenswichtiges Brot. Brot, wie gesagt, steht eher so für etwas, für eine Basis, ja, nicht in erster Linie für Luxus, sondern für eine Basis. Klar, weltweit gesehen ist natürlich, wissen wir uns da auch sehr reich beschenkt, gerade hier in Deutschland mit wie vielen Brotsorten, ich meine über 40, 50, ja, müssten wir so irgendwo haben. Aber im Grunde genommen, auch in der Kultur damals, im kulturellen Kontext der damaligen Zeit, sprechen wir von einer Grundversorgung. Uns heute, interessant, auch dieses, dass es eben nur für den erforderlichen Tag gebetet wird, damit wir als Nachfolger Jesu diesem himmlischen Vater nicht davonlaufen. Was würde passieren, wenn wir auf einmal so ein All-In-Paket bekommen würden für die nächsten 5 Jahre, wie sagt man so schön, so ein Rundum-Sorglos-Paket? Ja? Was passiert dann mit unserer Verbindung zu diesem himmlischen Vater, wenn wir nicht täglich zu ihm kommen und ihm täglich bitten, dass er uns versorgt, innerlich und äußerlich? Ja, dann stehen wir in der Gefahr, davon zu laufen. Und da müssen wir gar nicht sozusagen lange suchen. Wir befinden uns im Westen, also eine geografischer Bereich, der Gott davon zu laufen, ja, nicht nur scheint, sondern davon gelaufen ist irgendwo, aufgrund eben des Wohlstands. Wie sagte ein afrikanischer Prediger, bei euch ist es so, bei euch ist das Gebet eine Sache von vielen. Wenn es euch schlecht geht, dann habt ihr eine Krankenversichertenkarte, ihr habt eine EC-Karte, Kreditkarte und das Gebet. Bei uns ist das so, wir haben nur das Gebet. Gott ist unser Grundversorger, wir haben nur das. Und deswegen laufen wir ihm nicht davon. Ja? Deswegen entfernen wir uns nicht von ihm, weil wir einfach sagen, du bist unser Ein und Alles und du bleibst unser Ein und Alles. Und da steckt hinter dieser Zeile unser tägliches Brot. Ich komme täglich zu dir und bitte dich und sage, das, was von dir kommt in mein Herz und mein Körper, das möchte ich auch annehmen. Das, was von dir kommt, die Kraft, die von dir kommt. Das Erforderliche für jeden Tag, äußerliche wie innerliche. Das Schöne ist hinter dieser Zeile, wie wir gesagt haben schon zu Beginn, dass wir es aus einem Vertrauen heraus tun. Ne? Vater steht auch fürs Vertrauen, eine vertrauensvolle Beziehung. Weil Gott Vater ist, möchte er Gutes tun und weil Gott eben Gott ist, kann er Gutes für seine Kinder tun. Und in dieser Stück weit Begrenzung auf den Tag, sagte unter anderem Luther, wie der Tag, so das Brot. Mit dieser Zeile vertraue ich Gott. Er sieht den Tag, er ist weitsichtig. Ja? Gott ist weit, er sieht den Tag, er weiß, wie viel ich benötige. Und er wird mich damit versorgen. Und alles, was nicht von ihm kommt, das will ich auch nicht haben. Alles, was von ihm kommt, das möchte ich annehmen. Sehr interessant, auch dieser heilsame Aspekt darin, auch seine Jünger von Anfang an in eine Fähigkeit zu trainieren, die in meinen Augen gerade in der westlichen Welt gar nicht, ja, uns einfach abhanden kommt. Das ist die sogenannte Genügsamkeit. Genügsamkeit. Und das ist der Timer für die Predigt. Das heißt, ich sprinte schnell zu Ende. Ja, um das einfach nochmal festzuhalten, wie der Tag, so das Brot. In dieser Zeile steckt, wie sagt man so schön, das schöne deutsche Wort, die Entsorgung der Sorgen. Ja? Entsorgung. Ja? Wir dürfen das, was wir für den Tag benötigen, das, was unser Bedarf ist, darauf vertrauen, dass Gott, der himmlische Vater, uns wirklich versorgen wird. Ein kleiner Schutzmechanismus für alle, die jetzt sagen, ah, wie schön, ja, für mich auch als Student, wie schön, Gott sorgt für mich, ja, ich darf jetzt mich entspannt zurücklehnen. Ich kann mich noch erinnern, wenn Leute zu mir kamen und sagten, ja, es gibt Aufgaben, ja, aber Gott sorgt und heute ist Schabbat und ich ruhe mich aus. Bis irgendwann Gott sagte, hast du auch 6 Tage vorher gearbeitet, ja, weil dann hast du Schabbat. Ja. Das heißt, wo sind wir auch mitverantwortlich, aufzubauen und zu bewahren? Und da sehen wir sehr schön, wie später Jesus in diesem Kontext über Vögel spricht, die der himmlische Vater versorgt. Ja, er versorgt die Vögel, aber was müssen die Vögel tun? Gott sorgt für die Vögel, aber er wirft ihnen ihre Nahrung nicht ins Nest. Ja, auch sie haben ihre Fähigkeit, die Gott ihnen gegeben hat, einzusetzen. Denn die Fähigkeiten sind ja auch schon ein Geschenk Gottes. Das heißt, in dieser Zeile steckt natürlich die Versorgung drin, aber auch die Versorgung mit Fähigkeiten. Und auch das ist Gnade. Auch das ist Gnade, wenn Gott einem Gaben gegeben hat, Fähigkeiten, Gesundheit geschenkt hat, um eben auch in diesem Versorgungsprozess mit beteiligt und mitverantwortlich zu sein. Einfach nur als kleine Ergänzung für diejenigen, die sagen, oh ja, wie schön, dann lege ich die Füße sozusagen hoch. Ja, Versorgung hat immer auch mit Mitverantwortung zu tun. Aber am Ende ist das alles Gottes Gnade. In einem Mittelalter gab es einen Spruch, der lautet so, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Es ging darum Künstler, die zum Beispiel von Adligen bezahlt wurden, versorgt wurden und die haben dann einfach deren Meinung übernommen. Ja? Sozusagen, wessen Brot ich esse, dessen Lied singe ich. Und ich denke, wie schön ist es, wenn wir das auf unsere Beziehung zum Vater anwenden. Ne? Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und wir sehen hier auch, wie schön Versorgung und Anbetung zusammengehen. Und am Ende, wie wir gesagt haben, ohne Mampf kein Kampf. Oder nur Krampf, könnte man auch sagen. Und da diese Zeile, diese erste Zeile, geht genau auf diesen Punkt ein, weil wir eben, wie Paulus auch sagte, uns in einem geistlichen Kampf auch befinden. Das ist der Kampf um unseren Herzensthron. Brauchen wir Gottes Kraft. Wir brauchen seine Weisheit. Wir brauchen seine Nähe und Fülle. Und deswegen dürfen wir das in diesem Vaterunser so zum Ausdruck bringen. Gott sorgt für die größte Kraft der Nachfolger Jesu. Wir nehmen drei Dinge mit für diese Woche, für die nächsten Tage. Erstens, täglich und bewusst die Freude im himmlischen Vater zu suchen und zu finden. Immer wieder es neu zu sagen, Gott, zu dir zu gehören, ist meine größte Freude. Die Freude an Gott ist unsere Stärke. Nehemia übrigens, Nehemia 8,10 wurde vorhin auch zitiert. Zweitens, täglich und bewusst sich diesem Vater hinzugeben und zu sagen, du hast mein Herz. Ja, du allein sitzt auf meinem Herzensthron und nichts und niemand kommt da sonst drauf. Das ist dieser Gottesdienst, von dem auch Paulus spricht in Römer 12,1, dass Personen sich ganz hingeben. Das ist der wahre Gottesdienst, wie gesagt, in der ersten Zeile des Vaterunser eigentlich auch schon beinhaltet. Und drittens, täglich unbewusst für das Nötigste und Entscheidende zu bitten und nicht zu vergessen, dem zu danken, von dem alles Gute kommt. Gott möge uns mit dieser Botschaft segnen, äußerlich und vor allem natürlich innerlich. Amen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes, für die, die es möglich ist. Der Segen baut auf den Versen aus Philipper, Kapitel 4, Verse 6 bis 7. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Das beten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eine gesegnete Woche.